Herzlich willkommen bei Familienunternehmen im Wandel.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Familienunternehmen im Wandel, dem Podcast für die gelingende Unternehmensnachfolge und die zukunftsfähige Unternehmenskultur. Heute geht es um ein Thema, mit dem ich selbst mich sehr verbunden fühle, weil es viele Aspekte der Arbeit, die wir machen, beinhaltet. Es geht uns ja mit der gelingenden Nachfolge und der erfolgreichen Unternehmenskultur darum, mittelständische Strukturen zu erhalten und auch menschliches Wirtschaften zu ermöglichen. Und wir kennen ja die Zahlen von Gallup, dass seit Jahren fast 80% der Mitarbeitenden, aber auch Führungskräfte in Unternehmen sich ein anderes Wirtschaften wünschen. Denn Wirtschaft soll ja letztlich den Menschen dienen und nicht umgekehrt. Und heute geht es um ein sehr, sehr spannendes Thema, das vielen vielleicht noch gar nicht bekannt ist, nämlich um das Verantwortungseigentum. Und dafür habe ich heute einen intimen Kenner dieser Materie als Gast bei mir, nämlich Matti Pannenbecker. Und ich finde es ganz toll. Guten Morgen, Matti, dass du heute hier mit dabei bist.
Moin und Servus, Franz. Ganz herzlichen Dank für die Einladung in deinen Podcast, in euren Podcast.
Ja, es ist ja ein neues Thema, das erst seit ein paar Jahren tatsächlich ein Stück mehr in der Wirtschaft ankommt. Vielleicht magst du dich selbst mal vorstellen und das Unternehmen, mit dem du hier diese Dinge machst, und dann schauen wir uns diese Fragestellungen zu diesem neuen Eigentumsform etwas genauer an.
Sehr gerne. Genau, mein Name ist Matti Pannenbecker. Ich bin Gründer mehrerer Unternehmen, bin als Organisationsberater schon seit über 10 Jahren tätig und seit 4 Jahren bei der Purpose Consulting als Berater auch tätig, wo ich inzwischen auch Verantwortungseigentümer bin. Zur Purpose Consulting: Wir sind eine Beratungsboutique von 6 Berater und Beraterinnen, die weltweit rund um das Thema Verantwortungseigentum beraten. Wir verstehen uns als Wegbegleiter von Unternehmerinnen, von Eigentümer von Unternehmen in allen Fragen rund um die Eigentums- und Governance-Gestaltung für ihr Unternehmen und eben ihrer Nachfolge. Und zwar immer mit der Idee, mit der Haltung, eben eine passgenaue individuelle Eigentums-Governance-Lösung für die Unternehmer, für das Unternehmen zu finden, was eben passend zu dem Unternehmen, mit dem Geschäftsmodell, mit der Organisation, mit der Unternehmenskultur ist. Das machen wir von Mittelstand, Familienunternehmen, Konzernen, aber auch Gründungen und eigentlich über alle Branchen hinweg, also sowohl für produzierende Gewerbebetriebe, Industriedienstleistungsunternehmen, Handwerksbetriebe, Software-Digitalunternehmen oder jetzt jüngst auch gerade eine Klinik als Unternehmen, was wir begleiten dürfen. Genau, uns gibt es seit 2015. Wir durften bereits über 150 Unternehmen in Fragen von Eigentum und Governance beraten und machen das meistens in verschiedenen Formen. Das eine sind Eigentumsimpulse, das andere sind Unternehmersparrings bis hin zu wirklich einer intensiven individuellen Begleitung in dem Eigentums- und auch Nachfolgeprozess. Genau, das vielleicht so ganz kurz zur Purpose Consulting, um es noch vollständig zu machen. Die Purpose Consulting ist Teil der Purpose Gruppe. Das sind verschiedenste Unternehmen unter dem Name und Marke der Purpose, um eben die Idee von Verantwortungseigentum, die Idee von treuhänderischem Unternehmenseigentum in die Welt zu bringen. Gehen wir später noch mehr darauf ein. Aber kurz noch zur Gruppe. So gibt es eben neben der Purpose Consulting auch noch Investmentgesellschaften, die Unternehmen in der Umwandlung in Verantwortungseigentum, in Treuhandeigentum finanzieren. Oder eben eine gemeinnützige Non-Profit-Gesellschaft, die das Thema Verantwortungseigentum oder im Englischen Steward Ownership in die Welt trägt durch eben Bildungs- und Forschungsarbeit. Oder gibt es auch eine Gesellschaft, die sich speziell im deutschen Rechtsraum für eben eine neue Gesellschaft, für eine neue Rechtsform einsetzt, um noch viel einfacher treuhänderisches Eigentum, Unternehmenseigentum zu ermöglichen. Genau, vielleicht das nur ganz kurz zu mir, zu Purpose Consulting und zur Purpose Gruppe.
Ja, ich war ja bei den letzten beiden Konferenzen, die ihr in Berlin zum Thema Verantwortungseigentum gemacht habt. Und auch heuer gibt es ja wieder eine Konferenz im September, glaube ich, oder
Oktober. Am 9. Oktober. Kurze Oktober. Werbung für die Konferenz, die Stuart Owner Konferenz in der dritten Variante am 9. Oktober.
Wirklich eine Aufbruchsstimmung wahrgenommen von einerseits Unternehmern, die schon seit langen Jahren als Unternehmer tätig sind, die aber sich anders aufstellen wollen, aber auch eine ganze Menge an Start-up-Gründern, die vor Ort waren. Und deshalb auch meine Frage, wer kommt denn zu euch, mit welchen Motiven, mit welchen Aufgabenstellungen, was bringen die Menschen mit, wie haben sie überhaupt davon gehört und wie kommen sie zu der Idee, dass sie selbst in dieser Richtung ihr Unternehmen aufstellen oder verändern möchten?
Ja. Also zu uns als Beratungsboutique, als Purpose Consulting kommen vor allen Dingen die Unternehmer, die Eigentümer, die Eigentümerfamilien und vor allen Dingen jene, die, würde ich sagen, die gängigen Eigentums- und Nachfolgelogik von ja, Verkauf und Vererbung zumindest in Frage stellen. Das wird sicherlich auch befördert durch den Punkt, den du eingangs gesagt hast, einfach die Demografie, wenn wir jetzt auf Deutschland gucken und die Nachfolgelücke im deutschen Mittelstand, dass eben auch nach Wegen geschaut wird, jenseits von Verkauf, Vererbung. Aber ich würde sagen, und das ist vielleicht auch die Schönheit oder eine Schönheit von diesem Thema, dass es eigentlich immer was ganz Individuelles des jeweiligen Unternehmers, Unternehmerin hat, warum sie sich mit diesem Thema beschäftigen. Auch wenn es vielleicht grob immer wieder drei wiederkehrende Motive gibt, warum man sich eben mit treuhänderischem Unternehmertum auseinandersetzen möchte. Genau, ich kann gerne dazu ausholen. Weiß nicht, wie tief du da rein willst.
Ja, schauen wir vielleicht ein bisschen tiefer rein. Ja, das Thema Nachfolge. Du hast ja schon die Nachfolgelücke angesprochen. Was ist das Neue? Welche andere Formen von Nachfolgen oder Nachfolgerpotenzialen werden denn möglich, wenn sich Personen mit dem Verantwortungseigentumsmöglichkeiten beschäftigen?
Ja, also genau, das ist tatsächlich einer von den drei häufigen Motiven, warum Unternehmer auf uns zukommen, ist eben die eigene Unternehmensnachfolge zu gestalten. Und Treuhandeigentum, Verantwortungseigentum kann eben dann eine echt spannende Lösung sein, wenn man selbst keine Kinder hat, die Kinder nicht wollen oder vielleicht auch die Kinder oder Erben, die Familienmitglieder, gar nicht die passenden Nachfolgen sind. Es kann aber auch sein, kann ich gleich auch noch als Beispiel geben, vielleicht hat man aber auch die Überzeugung, dass gar nicht unbedingt die familieninterne Nachfolge nicht automatisch die beste Lösung eigentlich fürs Unternehmen ist, wenn ich sozusagen das Unternehmen im Zentrum meiner Überlegung stelle. Und vielleicht auch nicht das Beste für die Familie. Wenn ich sozusagen auch die Familie sozusagen ins Zentrum meiner Überlegung stelle. Und das eben gepaart mit vielleicht einer skeptischen Vorstellung, dass ich nicht das Unternehmen verkaufen möchte an Investoren oder Private Equity Fonds, weil man doch irgendwie dieses Lebenswerk, was man geschaffen hat, aufrechterhalten möchte und irgendwie die Selbstbestimmung des Unternehmens wahren möchte. Und ich glaube, dann kann Treuhandeigentum ein super spannender Weg sein, sozusagen einen anderen Weg mal zu explorieren, jenseits des Verkaufs oder der Vererbung und sich damit auseinanderzusetzen, wie könnte es vielleicht auch anders funktionieren. Genau, ein schönes Beispiel, vielleicht das noch ergänzend, du hattest ja auch gewünscht, dass ich möglichst viele Beispiele nenne. Ein schönes Beispiel ist das Familienunternehmen Elobau, auch ein Verantwortungseigentum. Das ist Maschinen- und Anlagenbauer im Allgäu. Und da hat eben der Unternehmer in der zweiten Generation sich entschieden, es in Verantwortungseigentum zu überführen, um eben nicht in dem Fall seinen Kindern oder um seinen Kindern die biografische Freiheit zu ermöglichen, auch andere so vielleicht Wege zu wählen jenseits des Unternehmens. Gleichwohl können sie auch ins Unternehmen gehen.
Und, ich spreche es einfach schon mal an, um den Raum zu öffnen, weil ich denke, gerade dort, wo ich ja auch tätig bin, in der Unternehmensnachfolge und erlebe, wie schwierig es momentan ist. Also ich glaube, der Quotient ist so 3:1 auf 3 Übergeber, kommt ein Nachfolger. Mit dieser Methodik, die du gleich näher auch in der Tiefe beschreiben wirst, gibt es natürlich die Möglichkeit, dass sich der Nachfolgepool in Deutschland, ich würde sogar sagen, dramatisch vergrößern kann, wenn diese Möglichkeiten ausgeschöpft werden. Und deshalb empfinde ich es eben auch als so eine wichtige Information, darüber Bescheid zu wissen, dass die Familienunternehmen eben dann auch bewusster entscheiden können, als wenn sie es erst zum Beispiel hinterher erfahren würden. Aber da gehen wir gleich noch ein bisschen mehr ins Detail. Du hast ja gesagt, es gibt 3 Gründe, warum Menschen zu euch kommen. Das erste ist die Nachfolge. Was sind denn die anderen beiden?
Genau, also ich glaube, die Motive lassen sich ganz gut in diese 3 Fälle einsortieren. Gleichwohl gibt es immer sehr individuelle Gründe der Unternehmer, der Eigentümer. Ein zweites Motiv, was wir häufig auch begegnen, ist eben der Wunsch, das Unternehmenseigentum kohärent zum eigenen Selbstverständnis als Unternehmer und eben der gelebten Unternehmenskultur zu gestalten. Also irgendwie gibt es so eine Irritation, dass das, wie ich eigentlich meine Unternehmerschaft lebe und auch die Kultur im Unternehmen lebe, vielleicht nicht ganz passend ist zu der rechtlich kodierten Eigentumsrealität. Meistens ist es gar nicht so ganz bewusst, aber im Prozess wird dann so deutlich, die Unternehmer verstehen sich eigentlich eher als oder verstehen das Unternehmen eher als etwas Eigenständiges, als etwas, was irgendwie eine eigene Identität, eine eigene Kultur hat, eine eigene Geschichte hat, dem sie irgendwie dienen. Und ich glaube, das ist auch eine super spannende Verbindung zu Familieneigentum, weil ich diese Haltung auch häufig erlebe. Aber wenn sie sozusagen sich mit der Eigentumsebene auseinandersetzen, merken, so wie ich es lebe, ist es gar nicht auf der Eigentumsebene unbedingt abgebildet, wo es eben dann doch das als klassisches Privatvermögen strukturiertes Unternehmen ist. Und aus dieser Irritation, Störgefühl von dem einen, wie ich es lebe im Unternehmen und wie ich es vielleicht auch kommuniziere, sowohl nach innen als auch nach außen, gibt es ein Bedürfnis sozusagen, sich mehr damit auseinanderzusetzen und zu gucken, wie kann ich diese gefühlte, kulturell gelebte Praxis auf der einen Seite und auf der anderen Seite diese rechtliche Seite, wie kann ich das irgendwie mehr zusammenbringen und auch wirklich zusammenbringen und die Qualität von Kultur und wie das Eigentum strukturiert ist, kohärent zueinander bringen.
Ja, das ist ein Thema, das kenne ich ja auch aus der Vergangenheit. Ich habe ja 2007 ein Sozialunternehmen gegründet, wo wir ehrenamtlich im Bildungswesen Veränderungsprozesse begleitet haben. Und da gab es natürlich eine ganze Reihe von Veränderungsbegleitern, Coaches oder Prozessbegleiter, die da hoch engagiert waren und die eigentlich mehr sein wollten als nur externe Anbieter, die wir immer wieder dazu holen. Und es ist uns damals nicht gelungen, eine Rechtsform zu finden, die diesen gemeinsamen Wunsch des Angebotes und der Zusammenarbeit und der Eigentümerschaft so und auch einfach abdecken konnte, sodass wir dann eigentlich immer unzufrieden waren, dass wir die Eigentümer geblieben sind und eigentlich erst jetzt neue Möglichkeiten entstehen, hierfür vielleicht eine Lösung zu finden. Ja. Mhm.
Also vielleicht auch noch ein Beispiel zu nennen. Entschuldigung?
Darum kenne ich dieses Gefühl gut, ja, dieser Unzufriedenheit, wie du beschreibst, zwischen dem der Kultur, die wir leben möchte und die sich dann auf der anderen Seite überhaupt nicht abbildet.
Genau. Also um vielleicht auch noch ein Beispiel zu nennen, ein Mittelständler, den ich begleite, der sehr dezentrale Organisationsstrukturen hat, der die Kultur sozusagen der Verantwortungsübernahme durch möglichst viele Menschen sehr stark fördert und dem das sehr wichtig ist, hat eben in der Auseinandersetzung festgestellt, okay, wenn ich jetzt die Eigentumsebene anschaue, dann ist es hier gar nicht, bildet das sich eigentlich gar nicht ab in der Eigentumsstruktur, sondern am Ende gehört das in dem Fall jetzt zwei Eigentümern, die, ich sag mal ein bisschen salopp, mit dem Eigentum das starke Recht haben, eben auch das Unternehmen jederzeit zu verkaufen oder auch zu liquidieren. Und da gibt's ja leider viele Beispiele, egal ob jetzt im Familienunternehmenskontext oder im Nicht-Familienunternehmenskontext, wo in jahrelang oder jahrzehntelang eine Kultur gelebt wird und plötzlich durch einen Verkauf sehr vieles zerbricht sozusagen an Werten, an Liebgewonnenen, was man Jahre oder Jahrzehnte lang kultiviert hat.
Ja, bis hin zu Standardaufgaben und was alles dazu kommt. Ja. Ja, schauen wir uns das dritte Thema an. Welche Gruppe kommt zu dir, wo diese ersten beiden Felder nicht der Schwerpunkt sind?
Genau, es gibt noch ein drittes Motiv, das nennen wir der Wunsch, die Selbstbestimmung oder die Unabhängigkeit des Unternehmens sicherzustellen. Das hat häufig irgendwo einen Impuls aus dem Unternehmen oder aus dem Markt. Also man möchte irgendwie das verbindliche Versprechen, also auch rechtsverbindliche Versprechen machen, sei es gegenüber Kunden, Lieferanten, Mitarbeitenden, dass man wirklich verbindlich sagen kann, dieses Unternehmen ist unverkäuflich. Dieses Unternehmen ist selbstbestimmt und soll seiner Mission langfristig und rechtsverbindlich sozusagen, das rechtsverbindlich geschützt werden. Auch für den Fall womöglich, dass ein Eigentümer verstirbt. Zielt vielleicht ein bisschen in die Richtung, was du vorhin von eurer Gründung erzählt hattest. Das kann teilweise aus ganz pragmatischen Geschäftsmodellgründen sein, weil man dadurch die Positionierung, Glaubwürdigkeit am Markt stärken kann, weil man als Arbeitgeber attraktiver wird oder in Geschäftsbeziehungen. Oder auch haben wir das in Teilen von sehr erfolgreichen Startups, wo sich die Eigentümer vor attraktiven Kaufangeboten schützen wollen. Ich nenne es mal so, um perspektivisch gerade bei Digitalunternehmen, die schnell auch an Wert bei Erfolg zunehmen können, um sozusagen diesen privaten, sich nicht perspektivisch von einem privaten Verkauf verführen zu lassen.
Das sind ja alles nur Menschen.
Eben. Und ist auch völlig nachvollziehbar. Und genau, das ist sozusagen dieses ganze Motivfeld, die Selbstbestimmung, die Unabhängigkeit des Unternehmens zu wahren. Schönes Beispiel ist sicherlich Ecosia dafür. Das ist die größte europäische Suchmaschine. Und die hat sich eben in Verantwortungseigentum gewandelt, um eben ja rechtsverbindlich nicht gekauft übernommen werden zu können. Weil auch ihr ist es ja so, wenn ich das nicht rechtsverbindlich mache, dann ist es sozusagen abhängig letztendlich von dem der Eigentümer, Eigentümerin, ob die sozusagen dieses Versprechen aufrechterhalten, geschweige denn die nächste Generation oder übernächste Generation. Und das eben auch der qualitative Unterschied, das rechtsverbindlich zu machen, indem ich es in eine treuhänderische Eigentumsstruktur überführe.
Ja, das bringt uns eigentlich zum nächsten Punkt. Jetzt haben wir darüber gesprochen, warum die Leute sich für diese Unternehmens- oder Eigentumsform interessieren. Jetzt wäre es natürlich wichtig, dass wir uns mal anschauen, was ist denn das überhaupt für ein Konzept? Du hast ja auch gesagt, es geht um die rechtliche Verbindlichkeit. Ich kann natürlich Dinge in die Satzung schreiben, aber jeder kann die Satzung natürlich auch wieder ändern. Hier geht es ja tatsächlich um eine langfristige rechtliche Verbindlichkeit. Lass uns da mal ein bisschen reinschauen.
Ja, absolut. Genau, vielleicht noch einen Schritt zurück, weil ich glaube, es hilft in dem Verständnis, was Verantwortungs- und Treuhandeigentum ist, noch einmal einen Schritt zurückzugehen, wie die Perspektive oder wie mit der Brille aus Verantwortungseigentum auf Unternehmen geschaut wird. Und die Idee ist eben, eher Unternehmen als was Eigenständiges zu verstehen, als etwas mit einem eigenen Zweck, man könnte auch sagen, ein eigenes Wesen und ein eigener Organismus, und somit dem Unternehmen eigentlich mehr als eine Art Treuhänder zu begegnen und weniger als Privateigentümer. Und ich sage das deswegen, weil das viel sozusagen ausmacht, ob ich sozusagen aus der Verbindung zum Unternehmen und seinem Zweck handel oder weniger aus der Intention der privaten Vermögensvermehrung. Und ich glaube, das macht es auch so spannend, weil ich diese Haltung, also so spannend in diesem Podcast für Familienunternehmen, weil ich diese Haltung ganz häufig bei Unternehmen, bei Familienunternehmen erlebe, auch bei inhabergeführten Unternehmen, wo eben die Unternehmer, die Eigentümerfamilie aus der Verbundenheit zum Unternehmen mit seinem Zweck oder auch mit seiner Geschichte und Tradition der Familie, des Unternehmens handelt. Und sozusagen ist da eigentlich eine sehr, sehr große Schnittmenge in der Haltung, in der Begegnung, im Umgang mit dem Unternehmen und auch mit dieser kulturellen Praktik, wie ich als Eigentümer eigentlich agiere im Unternehmen. Aber es eben meist, und da wird es, glaube ich, gleich spannend, und du hast angesprochen, das Rechtsverbindliche, es eben meist gar nicht so strukturiert ist, wenn man sich das Eigentum rechtlich anschaut, sondern es eher häufig klassisch als privates Eigentum strukturiert ist. Und bei Treuhandeigentum oder Verantwortungseigentum geht es eben darum, diese gelebte Qualität dieser Eigentümerschaft, also diese Haltung, ich begegne dem Unternehmen mehr als eigentlich Treuhänder, das halt eben auch rechtsverbindlich in der Eigentumsstruktur abzubilden. Mhm. So, das heißt, ich glaube, kulturell gibt es eine sehr, sehr hohe Schnittmenge zwischen den werteorientierten, inhabergeführten Familienunternehmen oder auch inhabergeführten Unternehmen und Familienunternehmen. Und sozusagen ein bisschen technisch ausgedrückt, was ist jetzt Verantwortungseigentum? Aber ich glaube, das war wichtig oder war mir wichtig, einmal vorwegzuschieben. Technisch gesprochen ist es, dass die Kontrolle über das Unternehmen von Menschen gehalten wird, die aber keinen Zugriff auf das Vermögen des Unternehmens haben. Plus die Kontrolle, kommen wir gleich nochmal vielleicht zu, kann halt weder verkauft noch vererbt werden, sondern sie wird eben treuhänderisch gehalten und weitergegeben. Und das ist Ganze halt nicht nur als eine Tradition oder als ein Versprechen der aktuellen Eigentümer, sondern eben rechtsverbindlich und damit personenunabhängig und generationsübergreifend.
Das heißt, es muss tatsächlich eine Person sein, die hier im Unternehmen tätig ist und nicht irgendwo in der Welt sitzt und dann dieses Unternehmen hier kontrolliert und führt. Kann man das so sagen?
Das kann man so sagen. Ich würde es vielleicht dahingehend noch differenzieren, dass das eine große Fragestellung ist von Unternehmen, die in Treuhandeigentum gehen, sich wirklich Gedanken zu machen, welche Qualität, glaube ich als Eigentümer, brauchen zukünftige Eigentümer, um die besten Eigentümer für mein Unternehmen zu sein. Und da kommen sehr unterschiedliche Fragen und deswegen ist auch nicht sehr verschiedene Antworten bei raus, weil das eben eine doch sehr individuelle Frage ist, die auch sehr unterschiedlich je nach Geschäftsmodell, Organisationsgröße beantwortet werden kann. Und so gibt es Unternehmen in Verantwortungseigentum, wo es tatsächlich ausschließlich, um mal einmal die Extrem aufzumachen, Menschen sind, die nicht operativ im Unternehmen tätig sind. In der Tendenz würde ich sagen, sind das eher Unternehmen, die groß oder groß sind, bis hin zu das andere Extrem, um jetzt mal das Pool von intern und extern aufzumachen, bis hin zu, es gibt nur Menschen, die Eigentümer, also in den Stimmrechten sind, die ausschließlich im Unternehmen tätig sind und damit operativ verbunden. Aber das ist eine Gestaltungsform, jetzt gibt es noch viel weitere, kommen wir vielleicht später auch noch rein, wie man eben Verantwortungseigentum gestalten kann. Vielleicht, wenn ich da noch anschließen darf, vielleicht ist es hilfreich, auch noch einmal zu übersetzen, das, was ich jetzt technisch auch noch mal gesagt habe. Was heißt das ganz, ganz konkret im Unternehmen? Das heißt nämlich, dass das Vermögen im Betrieb, im Unternehmen gebunden ist. Sprich, die Eigentümer haben keinen Zugriff mehr auf das Vermögen. Und damit sozusagen die Intention aus der Verbindung zum Unternehmen und seinem Zweck und weniger aus der Intention zur privaten Vermögensvermehrung zu handeln. Und eben fürs Unternehmen bedeutet das im Umkehrschluss, dass die finanziellen Mittel im Unternehmen bleiben und genutzt werden können für die Mission, für den Zweck, für den Sinn des Unternehmens. Sprich, können reinvestiert werden, zur Finanzierung von Kapitalkosten genutzt werden oder auch gespendet werden. Und glaube ich, wichtig noch zu sagen, damit, weil das häufig ein Missverständnis ist, gleichwohl können natürlich die Eigentümer, also die Treuhänder oder Verantwortungseigentümer, nennen wir sie auch, für ihre Leistung entsprechend marktüblich, risikoadäquat vergütet werden. Und auch die Altgesellschafter, das auch noch rangehängt, also die Altgesellschafter, die den Übergang des Unternehmens in Verantwortungseigentum gehen möchten, natürlich können die auch für ihre unternehmerische Leistung kompensiert werden, um da auch eine faire Gestaltung des Übergangs zu machen.
Und klar, da zuckt man natürlich als Unternehmer schon, wenn du so einen Satz sagst, dass hier die Gewinne nicht mehr entnommen werden können. Gleichzeitig, wenn ich meine Kunden ansehe, die ja alle Familienunternehmer sind, der Großteil von denen entnimmt tatsächlich seit Jahrzehnten nichts. Ich hatte sogar letztens ein Gespräch, wo jemand fast emotional geworden ist, wo ich angenommen habe, dass er entnehmen würde. Insofern ist es dort tatsächlich schon weit verbreitet, aber es gibt natürlich auch genügend andere Unternehmer, für die dieses Konzept ein komplett, könnte man sagen, ein Paradigmenwechsel darstellt, dass das Unternehmen sozusagen sich selbst gehört und deshalb auch das, was erwirtschaftet wird, bis auf diese drei Punkte, die du angesprochen hast, tatsächlich dann auch verwendet wird. Also die Trennung von, sagst du ja, eine Trennung von Kontrolle und Eigentum, könnte man sagen, ist im Kern des Verantwortungseigentums, oder?
Genau, die Trennung sozusagen der Kontrolle und der Vermögensrechte. Ja. Die Kontrolle sind sozusagen dann die Eigentumsrechte. Und vielleicht noch daneben zu legen zu dem, was du gesagt hattest. Ich erlebe häufig in den Begleitungsprozessen, speziell auch in der Nachfolge, dass in der Reflexion, was will ich eigentlich kompensiert, was brauche ich eigentlich, was finde ich angemessen als, ich nenne es jetzt mal Altgesellschafter, um den Weg frei zu machen, um den Weg gehen zu können in Treuhandeigentum, dass in der Auseinandersetzung auch häufig deutlich wird, wie viel geleistet wurde, was aber bislang gar nicht angemessen durch entsprechendes Gehalt kompensiert wurde oder durch private Kreditlinien, wo eine Bürgschaft rein übernommen wurde, oder eben auch das ganze unternehmerische Risikoverantwortung, die man Jahre oder Jahrzehnte lang getragen hat. Das heißt, ich wäre da jetzt nicht so orthodox, insbesondere in dem Übergangsfall, zu sagen, da darf gar kein Gewinn ausgeschüttet werden. Im Gegenteil, sozusagen sich anzuschauen, wie kann die Kompensation passend gestaltet werden für die Eigentümerfamilie, für die Altgesellschafter, bevor es dann sozusagen juristisch, rechtlich verbindlich ist, dass keine Gewinne ausgeschüttet werden. Und diesen Prozess sehr bewusst und gut zu gestalten und da auch ausreichend Zeit sich zu nehmen, sich anzugucken, was will und muss und soll da auch kompensiert werden.
Ja, dann lass uns doch mal ein paar Umsetzungsmöglichkeiten oder Modelle anschauen. Wir haben ja schon gesagt, hier gibt es die Möglichkeit, dass der Nachfolgepool stark vergrößert wird, dass du darauf nochmal eingehst. Auch die Fragestellung, können da Investoren auch mit aktiv werden? Und du hast ja gerade schon einen Aspekt auch angeschnitten, nämlich die Gesellschafter, Ausgleich für geringere Gehälter zu Beginn, zum Beispiel nach Gründungszeiten. Genau, ja. Und auch so ein bisschen, wie schaut denn die rechtliche Ausgestaltung aus, so damit die Zuhörer hier auch ein Gefühl bekommen, wie sowas auch in der Praxis dann aussieht.
Okay, wow, das waren jetzt viele Fragen auf einmal. Ich versuche mich dem Stück für Stück zu nähern. Ja. Vielleicht als erstes noch einmal, was, also die Übersetzung von Treuhandeigentum auf Familienunternehmen, was heißt das? Und in dem Kontext Unternehmensnachfolge. Ich glaube, ein schönes Beispiel vielleicht auch hier noch einmal ist das Familienunternehmen in Verantwortungseigentum, fünfte Generation, Fensterbau, Sorpetaler Fensterbau im Sauerland. Und der hat es schön beschrieben, die sagen halt, ja, die Unternehmer können, aber müssen nicht Menschen aus der Familie sein. Das heißt, das, was du eingangs auch gesagt hast, also gerade eben auch nochmal, der Pool an möglichen Menschen, die Eigentümer in die Stimmrechte Treuhänder werden können, der wächst sozusagen sehr, sehr groß an, weil es auch alle Menschen erstmal eine Theorie sein können, die nicht Teil der Familie sind. Und damit auch die fähigsten, besten, talentiertesten Menschen sozusagen für die Eigentümerunternehmerschaft des Unternehmens gewonnen werden können, weil eben nicht der Automatismus da ist, dass es die eigene Familie sein muss. Also man könnte auch sagen, ein bisschen, dass die Blutverwandtschaft sich in eine Art Fähigkeiten, Wertverwandtschaft wandelt und dadurch der Pool an potenziellen Nachfolgen einfach viel, viel größer wird.
Das ist, glaube ich, wichtig, weil eben ich als Externer, der Unternehmer sein möchte, ich dieses Unternehmen nicht rauskaufen muss, weil daran scheitert es ja häufig, das ist mir persönlich ja auch schon passiert, genau, dass die Banken dann da sehr vorsichtig sind mit der Finanzierung von diesen Fällen. Und vielleicht erklärst du das nochmal kurz, warum das hier ohne, zumindest in der Regel, ohne große Geldzahlungen möglich werden kann.
Ja, genau, super Punkt, weil es in der Nachfolge total wichtig ist. Das eine ist familienunabhängig und sozusagen unabhängig von der Finanzkraft. Sehr wohl kann man das je nach Gestaltung auch weiterhin ermöglichen, dass Familienmitglieder reingehen. Oder wenn die Überzeugung auch ist, Menschen sollen zwar ins Eigentum kommen, aber es ist auch wichtig, dass ein gewisses finanzielle Einlage gemacht werden soll, Skin in the Game, wie es immer so schön heißt, dann kann das auch gestaltet werden. Aber die Logik ist eben die des Treuhands. Das heißt, dass eigentlich ich nominal in die Stimmwerte reinkomme und ich auch nominal wieder rausgehe. Und eben es entkoppelt sind, die Stimmrechte von den Vermögenswerten. Und durch die Umwandlung des Unternehmens in Treuhandeigentum die Altgesellschafter eben einmalig kompensiert werden. Das kann man auch sehr vielfältig gestalten. Aber nach der Umwandlung in Treuhandeigentum eben die Menschen treuhänderisch reingehen in die Kontrolle, in die Stimmrechte und treuhänderisch diese Stimmrechte an auch die nächste Generation an Unternehmereigentümer dann weitergeben.
Ja, das ist schon eine große neue Chance, denke ich. Es gibt viele, viele fähige Menschen, die gerne Unternehmen führen würden und auch in der Lage sind und auch purpose-orientiert sind, die aber eben sich schwer tun heute. Und da glaube ich, wäre das Thema Verantwortungseigentum tatsächlich eine grandiose Lösung, die wirklich noch viel zu wenig bekannt ist. Wenn ich sehe, wie viel Grad händeringend nach Nachfolgern suchen, dann wäre das hier eine ganz tolle Möglichkeit, sich das mal genauer anzuschauen.
Ja, absolut. Und also vielleicht das noch ergänzend. Ich möchte auch als Altgesellschafter ja sichergestellt haben, und das stellt dann eben auch Treuhand in der rechtsverbindlichen Umsetzung sicher, dass wenn ich als Unternehmer, als Eigentümerfamilie sozusagen jetzt das Unternehmen in eine treuhänderische Eigentumsstruktur überführe, dann will ich ja die Gewissheit und auch die Rechtssicherheit haben, dass eben zukünftige Gewinne, die ja auch erwirtschaftet werden, weil es eben die Geschichte gibt, weil es eben die Leistung aus der Vergangenheit gibt, dass die eben auch dem Unternehmen verbleiben und nicht die Treuhänder privat entnehmen können.
Ja.
Das heißt, es ist eben nicht nur, der Pool wird eben nicht nur größer, sondern eben auch die Gewissheit, dass diejenigen, die dann Verantwortung übernehmen in dem Unternehmen, dass die eben auch sich diesen Prinzipien bedienen und eben nicht es zum späteren Zeitpunkt verkaufen können, das Unternehmen, oder eben Gewinne entnehmen können.
Ja, es wird einfach, wie du sagst, wird weitergegeben an den nächsten treuhänderischen Unternehmer. Was,
genau.
Was wäre im Moment einer Liquidation? Wo gehen diese Rechte dann hin?
Das ist je nach Ausgestaltung, ich bin mir bisher noch ausgewichen zu den Umsetzungsmodellen, das ist auch je nach Ausgestaltung, also auch ein wichtiger Teil der Ausgestaltung, sich wirklich klar zu machen, was sollte passieren im Falle der Liquidation. Kommen wir vielleicht gleich noch einmal zu den Umsetzungsmodellen. Okay. Oder vielleicht steige ich direkt rein.
Ja, steige gleich rein, ja.
Auch da noch einmal vorweggeschoben, es gibt super, super viele Gestaltungsvarianten und damit auch rechtliche Umsetzungsmöglichkeiten von Verantwortungseigentum. Wir von der Purpose Consulting legen großen Wert, und das zeigt auch die Erfahrung aus den über 150 Unternehmen, die wir bisher begleiten durften, dass bevor wir sozusagen in die technische Lösung, wie könnte die Eigentumsgovernance-Zielbild, wie könnte das aussehen, eigentlich eher den Schritt nach innen machen und sich wirklich Fragen stellen, die zu einer passenden Eigentumsgovernance-Nachfolgelösung führen. Weil die ist halt sehr stark abhängig von vielen Faktoren. Beispielsweise, was sind die Bedürfnisse und auch die Bedingungen der Altgesellschafter? Damit meine ich nicht nur das Finanzielle, auch das Nicht-Finanzielle. Was ist unsere Überzeugung, was eigentlich das Beste fürs Unternehmen ist, was sehr abhängig sein kann oder sehr unterschiedlich auch sein kann von dem Geschäftsmodell des Unternehmens, von der Unternehmensgröße, von den Organisationsstrukturen, von der Unternehmenskultur, auch von der Finanzierung, in denen das Unternehmen sich bisher befindet oder auch vom Geschäftsmodell vorgegeben ist, in welchen Finanzierungslogiken sich das Unternehmen befindet. Also sozusagen, was ich damit sagen will, es ist immer so schön einfach, sich jetzt irgendein Modell und ein Beispiel von anderen Unternehmen anzugucken und sagen, ja, das will ich jetzt 1:1. Aber es verkennt, glaube ich, das große, einmal die Komplexität, aber auch das Potenzial, dass eben Treuhandeigentum, Verantwortungseigentum sehr individuell gestaltet werden kann. Und ich würde auch sagen, es dann auch wirklich die Kraft entfaltet, erst dann eigentlich die Kraft entfaltet, wenn wirklich eine bewusste Auseinandersetzung damit stattfindet und wirklich etwas gestaltet wird, was voll passt zum Unternehmen und nicht irgendwas Aufgesetztes ist, was einfach gar nicht passt. Weil am Ende, egal welche Lösung ich nehme, es muss ja ins Leben gebracht werden. Es braucht Menschen, die das mit Leben füllen, die sich das zum Eigen machen, sei es noch die Altgesellschafter, die eine Zeit lang weiterhin in den Stimmrechten bleiben wollen oder auch die Nachfolgenden. Das muss ja angenommen werden von Menschen, weil am Ende auch bei Treuhandeigentum, das ist manchmal so ein Mythos, dass es keine Eigentümer gibt. Doch, es gibt Eigentümer, und zwar diejenigen, die die Stimmrechte halten und damit die Kontrolle über das Unternehmen. Aber sie können das Unternehmen eben nicht mehr verkaufen oder vererben. So, und da sich wirklich umfassend mit auseinanderzusetzen, ist auch großer Teil sozusagen unserer Arbeit in der Prozessbegleitung. Genau, das vielleicht einmal vorweg gesagt. Und zu den Umsetzungsmodellen, speziell auch im deutschen Kontext, wir sind ja weltweit tätig, aber speziell auf dem deutschen Kontext, ist die Logik eigentlich zwei, du hast das schon angesprochen, dass die Eigentumsstruktur oder dass das Eigentum dahingehend strukturiert ist, dass es eine strikte Trennung zwischen Stimmrechten und Gewinnbezugsrechten gibt. indem man eben zwei verschiedene Anteilsklassen schafft, also eine mit Stimmrecht und eine mit Gewinnbezugsrecht. Und diese Anteile von verschiedenen Entitäten, verschiedenen Gesellschaften oder auch von verschiedenen Organen gehalten werden. Genau, und eben durch die Trennung wird sichergestellt, dass die Menschen, die die Kontrolle über das Unternehmen haben, eben keinen Zugriff aufs Vermögen haben. Und die Stimmrechte werden dann treuhänderisch übergeben. Man geht rein und übergibt sie treuhänderisch, ohne daraus sozusagen einen finanziellen Schnitt zu machen. Genau, und im deutschen Rechtsraum kann man grob zwischen drei Umsetzungsformen unterscheiden. Jedes Modell hat natürlich Vor- und Nachteile. Wie gesagt, total abhängig von dem individuellen Unternehmen und auch den Bedürfnissen und Bedingungen der Unternehmer. Und jetzt können wir die einmal durchgehen, die drei. Ist das in deinem Sinne, Franz?
Ja, können wir gern durchgehen. Da müssen wir ein bisschen auf die Uhr schauen, aber reicht sie einfach kurz auf einer hohen Ebene an, sodass man wenigstens einen Einblick hat, wie sowas aussehen könnte.
Ja, ich mache es kurz. Genau, das eine ist das Doppelstiftungsmodell oder Doppelentitätenmodell. Sprich, dort sind zwei Stiftungen oder zwei Entitäten Träger des Unternehmens. Beispiele dafür sind Bosch als einer der Pioniere oder auch das vorhin genannte Familienunternehmen Elobau. Das heißt, es gibt eine Entität oder Stiftung, die Stimmrechte hält. Bei Elobau ist es eine Stiftung, bei Bosch ist es eine Kommanditgesellschaft oder bei Mahle, um noch ein drittes Beispiel zu nennen, ist es ein Verein. Also es gibt auf der einen Seite die eine Entität, Stiftung, Gesellschaft, die Stimmrechte hält, und auf der anderen Seite meist gemeinnützig, muss aber nicht sein, gibt es eben eine weitere Gesellschaft, die Stimmrechte hält. Bei Bosch ist das eine gemeinnützige Gesellschaft, bei Elobau ist eine gemeinnützige Stiftung, und durch diese strukturelle Trennung wird sozusagen Treuhandeigentum gelebt. Das ist das Doppelstiftungsmodell. Einzelstiftungsmodell ist der Träger des Unternehmens eine einzelne Stiftung. In der Stiftung wiederum gibt es häufig zwei Gremien, zwei Organe, wo sozusagen die Stimmen- und Gewinnrechte getrennt werden. Da gibt es den Stiftungsrat sozusagen, der über die Stimmrechte des Unternehmens ausübt, der Stiftungsvorstand über die Gewinnverwendung, so Gewinne ausgeschüttet werden, an die Stiftung bestimmt. Genau, Beispiele dafür ist auch einer der Pioniere, Zeiss, oder der mittelständische Lebensmittelhandwerkbetrieb Märkisches Landbrot.
Dazu mache ich übrigens in 4 Wochen auch einen neuen Podcast mit der Hermann Gutmann Stiftung und dem Aluminiumdrahtunternehmen. Insofern passt das ganz gut. Da haben wir nämlich dann gleich ein Beispiel für die Einzelstiftungslösung, die meistens ja auch für Doppel- und Einzelstiftungslösungen, die kann man das so sagen, eher für größere Unternehmen wahrscheinlicher sind, weil sie doch ein bisschen komplexer sind.
Ja, dem würde ich zustimmen. Eher für größere Unternehmen und je individueller, desto eher zeigt das auch Richtung einer eigenen Stiftungslösung. Aber das sind, wie gesagt, nur Tendenzen. Dann gibt es noch die dritte Variante, das ist eines Umsetzungsmodells von Verantwortungseigentum, das wäre die Sammelstiftung, sprich ist eigentlich wie das Doppelstiftungsmodell, nur dass es, wie der Name sagt, eine Stiftung für viele Unternehmen ist. Da ist die Logik quasi so, dass die Unternehmen in ihrer Satzung, in ihrem Gesellschaftervertrag diese Prinzipien von Verantwortungseigentum, treuhänderischen Weitergabe der Kontrolle, kein Verkauf, keine Vererbung, keine sozusagen Ausschüttung von Gewinn, dass das in der Satzung festgehalten wird. Und das hattest du eingangs ja gesagt, man kann die Satzung immer verändern als Gesellschafter. Hier nimmt man sich quasi die Sammelstiftung hinzu und gibt dieser 1% Vetoanteil oder Golden Share, wie man es nennen möchte, die zum Auftrag hat, diese Sammelstiftung, da gibt es einige, die eben im Falle des Veränderns dieser Prinzipien ein Veto einlegt. Diese Stiftungen sind nur dafür da, um das sicherzustellen. Genau, der große Vorteil eben von solchen Logiken ist, du hattest es vorhin schon gesagt, der Aufwand und Unterhaltungskosten sind hier geringer, als wenn man jetzt eigene Stiftungskonstruktionen baut. Genau.
Das auch eher für kleinere mittelständische Unternehmen wahrscheinlich erst einmal ganz spannend. Auch ihr bietet ja auch eine Sammelstiftung an, die diese 1% Anteile oder Golden Share übernehmen kann, richtig?
Genau, also nicht wir als Purpose Consulting, sondern es gibt im Rahmen der Purpose Gruppe eine Purpose Stiftung, die genau eine solche Sammelstiftung ist und das auch anbietet. Da sind über 60 Unternehmen Teil von, auch die genannte Suchmaschine Ecosia oder vielleicht auch bekannt Stapelstein, ein Kinderspielzeughersteller. Genau, wiederum Sorpetaler Fensterbau, die hatte ich ja vorhin genannt, die haben eine andere Sammelstiftung. Das heißt, da gibt es Möglichkeiten, das umzusetzen, genau.
Und dann, weil eben auch Interesse besteht, ich glaube, die Stiftung Familienunternehmen hat ja auch vor ein paar Jahren eine Umfrage bei den Familienunternehmen gemacht, ob es hier grundsätzlich Interesse gibt. Und wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, waren es fast 50%, die damals gesagt haben, wir könnten uns vorstellen, so etwas für unser Unternehmen anzudenken. Aber es sollte eben noch einfacher werden. Und da kommen wir jetzt zu einer neuen Rechtsform, an der gerade gearbeitet wird, die im Ausland zum Teil schon besteht, schon funktioniert. Zum Beispiel in Dänemark, glaube ich, gibt es eine ganze Reihe von Unternehmen, die sich in ähnlichen Form aufgestellt haben. Vielleicht magst du da noch was dazu sagen, wo dieser Prozess gerade steht.
Ja, kann ich kurz anschneiden mit dem Disclaimer, dass auch nicht wir von Purpose Consulting diese politischen Arbeiten tun, sondern es da auch wieder eine eigene Gesellschaft, ein eigenes Team für gibt innerhalb der Purpose-Gruppe. Genau, Hintergrund ist, die vorher beschriebenen Modelle sind nicht ganz leicht in der Umsetzung, vor allen Dingen was das Gesellschaftsrecht und das Steuerrecht und das Stiftungsrecht anbelangt, weil Stiftungen eigentlich nicht zum Halten von Unternehmen gedacht sind. Anders ist das in Dänemark gestaltet, wo du gerade hinaus warst. Dort gibt es tatsächlich sehr, sehr viele Foundation-Owned Companies, Stiftungsunternehmen. Und weil es in Deutschland noch relativ schwierig ist, gibt es eben die Initiative einer neuen Rechtsform, die nennt sich die Gesellschaft mit gebundenem Vermögen. Das heißt, die Idee ist, eine neue Rechtsform zu schaffen, die genau diese Prinzipien der Vermögensbindung und der treuhänderischen Weitergabe der Unternehmenskontrolle ist einfach massiv vereinfachen und beschleunigen würde und damit eben auch für ganz, ganz viele Unternehmen, die eher kleiner sind, eine richtig spannende Option sind. Es steht im Koalitionsvertrag der aktuellen Bundesregierung. Und somit hoffe ich und hoffen wir wahrscheinlich zusammen im Sinne des Mittelstands, im Sinne von mittelständischen Strukturen aufrechtzuerhalten, dass die eben bald kommt. Aber das ist sozusagen in politischen Händen.
Ja, es gibt ja einen ausgearbeiteten Gesetzentwurf, soweit ich das verstanden habe. Es gab auch eine ganze Menge Unternehmer, die noch in der Ampel, wo die Umsetzung ja erfolgen sollte, damals, glaube ich, in Hamburg oder Berlin auf die Straße gegangen sind mit der Forderung, diese neue Rechtsform schnell umzusetzen, die ja wohl auch wahrscheinlich auf der Basis des GmbH-Gesetzes gemacht wird oder auch nicht. Da ist man wahrscheinlich noch am Diskutieren. Auf jeden Fall tut sich etwas in dieser Richtung, was eben die Möglichkeit des Verantwortungseigentums in mehrere Unternehmen und schneller zu bringen, einfach deutlich vereinfacht. Und vielleicht noch ein letztes Wort. Wir könnten ja noch über viele, viele Dinge sprechen. Aber natürlich, Unternehmen brauchen auch häufig Investoren, um Wachstum oder andere Dinge zu ermöglichen. Vielleicht sagst du da noch ein paar Worte. Wie gibt es überhaupt Investoren, die sich sozusagen für ein Unternehmen interessieren, das nicht verkauft werden kann? Und wer ist es und wie läuft es ab? Und dann kommen wir zum Ende dieses spannenden Stoffes.
Ja, schön. Genau, zur Finanzierung von Unternehmen in Verantwortungseigentum gibt es viele Gestaltungsmöglichkeiten. Genau genommen ist ja nur eine Gestaltungs- oder eine Finanzierungsform nicht mehr möglich, und zwar das klassische Eigenkapital die klassische Eigenkapitalfinanzierung des Private Equity Logik. Sprich, ich gebe sozusagen Geld rein und bekomme dafür entsprechende Kontrolleigentumsrechte. Ansonsten ist der komplette Korridor von klassischem Fremdkapital über die ganzen Mezzanin-Finanzierungsinstrumente offen. Ich würde sagen, es gibt, also im Kontext der Purpose-Gruppe vielleicht das noch einmal, gibt es wie gesagt auch zwei Investmentgesellschaften, die speziell dieses Finanzierungsthema angehen, einmal für Startups und einmal für Mittelstand. Es ist sicherlich nicht die bekannteste Form der Finanzierung, aber auch da tut sich was, was die Finanzierungslandschaft anbelangt, und so hat sich um die Investmentgesellschaften der Purpose-Gruppe auch ein ganzes Netzwerk an Investoren gesammelt, die genau nach diesen Prinzipien eben auch investieren. Aber das ist sicherlich ein Markt, der noch viel stärker werden sollte. Aber ich denke, auch da macht es Sinn, sozusagen zu schauen, wie kann eigentlich diese Perspektive aufs Unternehmen auch noch viel mehr von Investoren übernommen werden. Also gibt es vielleicht nicht auch ein intrinsisches Interesse von Investorenseite, dass das Unternehmen selbstbestimmt langfristig agieren kann. Genau, da ist aber auch noch sicherlich einiges zu tun, dass noch mehr Investoren diese Logik verstehen und auch aktiv wollen.
Ja, wunderbar. Und vielleicht ist das auch mal noch mein eigenes Thema, dass wir uns das Thema des Investments noch mal ein Stück weit anschauen. Ich hatte ja schon mal mit einer Kollegin von dir aus dem Investmentbereich vor 2 Jahren etwas gemacht. Und dadurch, dass sich diese Themen ja auch schneller voranentwickeln, ist es vielleicht sinnvoll, da auch nochmal den letzten aktuellen Stand anzuschauen. Mhm. Ja, jetzt ist es doch etwas länger geworden, aber es gibt einfach so viele spannende Aspekte zu diesem Thema. So zum Abschluss, du hast jetzt eine ganze Menge dieser Unternehmen begleitet, mit den unterschiedlichsten Varianten zusammen mit deinen Kollegen. Was würdest du denn jetzt einem Familienunternehmer, der vielleicht gerade das Thema Nachfolge auf dem Tisch hat oder der vielleicht Werteabsicherung dauerhaft machen möchte, was würdest du dem jetzt als ersten Schritt empfehlen?
Ich glaube, ich würde, ist vielleicht offensichtlich, aber ich finde doch wichtig, nochmal so explizit zu nennen, ich würde tatsächlich sagen, oder empfehlen, sich mit Verantwortungseigentum, treuhand Eigentum auseinanderzusetzen, weil erfahrungsgemäß die bewusste Auseinandersetzung und auch ein Stück weit die Dekonstruktion, was ist eigentlich Unternehmenseigentum und nicht nur was, wie lebe ich es oder wie glaube ich das ist, sondern auch wirklich die Dekonstruktion von Unternehmenseigentum total hilfreich sein kann, wenn man sie sozusagen mal aus der Linse von Treuhandeigentum, Verantwortungseigentum tut. Und kann ich aus der Erfahrung sagen, stellt einfach auch einen Mehrwert für die Eigentümer, Eigentümerfamilie dar, losgelöst, ob man jetzt den Weg Richtung Treuhandeigentum geht oder nicht. Um vielleicht ein Beispiel zu nennen, ein Familienunternehmen, was ich begleite, zweite Generation, 2 Brüder, von ihrem Vater geerbt. Da ist noch völlig offen, ob die den Weg ins Treuhandeigentum überführen. In dem Fall ist ein Verkauf, eine Vererbung ausgeschlossen. Aber was die beiden Brüder sagen, ist, dass allein die Auseinandersetzung, die tiefere Auseinandersetzung mit Unternehmenseigentum und den tiefen Strukturen eigentlich, was dadurch auch ausgelöst wird im Unternehmen, ihnen total weiterhilft, wie sie die Nachfolge gestalten und vielleicht auch, wie sie den Verkauf gestalten. Aber sozusagen die Auseinandersetzung, was sind eigentlich meine Bedürfnisse als Eigentümer, als Unternehmer, an auch die Nachfolge mal explizit zu machen, erleben die als einen wirklich hohen Wert. Und ja, also vielleicht noch ein zweiter Punkt, der ist jetzt nicht so sehr familienunternehmensspezifisch, aber ich erlebe das einfach in der Realität von vielen Unternehmen, sich rechtzeitig mit der Nachfolge als Unternehmenseigentümer, also auf der Gesellschafterebene auseinanderzusetzen, weil einfach das Thema echt komplex ist, weil es so vielschichtig auch ist, aus den rechtlichen Themen, aus den zwischenmenschlichen Themen von der Nachfolge aus den inneren Prozessen auch des Loslassens, des Übergebens, und bei Familienunternehmen kommt noch die ganze Familiendynamik hinzu, und sich dem rechtzeitig zu widmen, auch wenn es schwierig und unbequem und vielleicht nicht das Leidenschaftsthema ist. Und damit vielleicht verbunden, sich auch einen Denk-Sparringspartner, einen Wegbegleiter zu suchen. Da bist du ja ein toller Ansprechpartner. Dadurch diesen Prozess irgendwie auch zu navigieren und eben halt ja rechtzeitig anfangen, weil es braucht Zeit. Ich glaube, das wären so meine zwei Empfehlungen, so ich das sagen darf.
Ja, ich danke dir ganz besonders für beide. Wir haben den letzten Teil jetzt nicht abgesprochen, aber das ist eben auch das, was uns besonders am Herzen liegt, dass man so früh wie möglich anfängt, was leider die wenigsten in der Tat tun, denn es ist ein hochkomplexer Prozess, ein sehr emotionaler Prozess mit allen Beteiligten. Wir haben gerade, ich mit einer Kollegin zusammen, mit einer Familie am Wochenende gearbeitet, wo es einfach darum ging, dass die Familie überhaupt in eine emotionale Zusammenarbeit kommen kann, dass auch die nächsten Schritte überhaupt erst möglich werden. Und ihr habt ja auch bei eurer übergeordneten Organisation, die heißt dann wie, die Website purpose.org oder wie?
Die Seite der Purpose-Gruppe heißt purpose-economy.org.
Und die übergeordnete, wo diese ganzen Informationen zum Purpose-Verantwortungseigentum stehen, die gebe ich dann auch noch mit an, weil da gibt es zum Beispiel eine schöne Frageliste auch zu dieser Selbstreflexion, die du ja auch vorhin erwähnt hast, mit der sich Unternehmer, die sich hier ein bisschen mehr damit beschäftigen wollen, auch schon mal ganz einfach runterladen können und sich die Fragen selbst stellen können. Ja, ich danke dir ganz herzlich, lieber Matti. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Das ist ein Thema, wo ich auch immer wieder dranbleiben werde. Vielleicht machen wir auch zusammen, haben wir schon mal ja auch überlegt, zusammen etwas, wenn es um das Thema Unternehmensnachfolge mit Verantwortungseigentum geht. Gerne wieder. Ich wünsche dir eine gute Woche. Und würde mich freuen, wenn dieses Thema deutlich mehr auch noch in der Presse und in anderen auf Konferenzen zum Tragen kommt. Danke dir für deinen Beitrag.
Danke dir, Franz. War mir eine echte Freude und die Zeit ging echt im Flug rum. Toll, dass du das Thema bewegst, in die Welt mitbringst. Ich würde mich auch freuen, wenn wir da im Kontakt bleiben. Und auch gern nochmal hier die Einladung an alle Zuhörenden am 9. Oktober. Ist die nächste Verantwortungseigentumskonferenz oder Steward Ownership Konferenz in Berlin. Wer sich damit auseinandersetzen möchte, da in Berührung kommen möchte, spannende Menschen, Unternehmerinnen, Gründerinnen kennenlernen möchte, ist, glaube ich, auch Investoren kennenlernen möchte, ist es ein sehr, sehr spannender Ort zu kommen.
Kann ich.
Vielen Dank dir, Franz.
Lieber Matti, und bei uns geht's weiter in den nächsten Wochen mit einem Podcast meiner Frau zum Thema Ethik in der KI-Entwicklung. Dann habe ich schon angedeutet, ein Thema, ein Stiftungsunternehmen. Hier ganz spannend, wie die Governance zwischen dem Geschäftsführer und den Stiftungsvorständen zum Beispiel abläuft. Und dann wird es was geben zur solidarischen Landwirtschaft. Das heißt, dort geht es um die Punkte wie Produzenten, Konsumenten und Händler sozusagen in einem Platz zusammenkommen, um dort die Dinge direkt miteinander auszuhandeln, könnte man sagen, dass auch nicht mehr produziert wird, als gebraucht wird, aber auch nicht weniger. Also auch eins dieser neuen Modelle, die ein Wirtschaften auf einer anderen Basis einen ersten Einblick geben sollen. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.